Bibelverse. Also wenn ein Katholik beispielsweise aus dem ersten Korintherbrief die Stelle nimmt und sie werden gerettet wie durchs Feuer hindurch. Also das kennen Sie wahrscheinlich. Da wird ja gegenübergestellt, die einen, die haben eben keine guten Werke, die haben also nichts Gutes getan auf der Erde. Und da steht, und sie werden wie durchs Feuer hindurch gerettet, weil all ihre Werke werden verbrennen wie Heustrohstoppel. Und dann wird gesagt, die anderen, die haben viele gute Werke und das ist dann wie lauter edle Steine und Gold, die verbrennen nicht und die kommen in den Himmel hinein. Das ist ja durchaus eine Bibelstelle. Und jetzt deuten Katholiken die dahin, ja also gibt es doch ein Reinigungsfeuer, in dem alles, was schlimm und böse ist, bei uns als Christen weggebrannt wird. Ja, und erstmal muss man sagen, klar, tatsächlich, da steht da erstmal in dem Bibelvers drin, man kann den so interpretieren. Man kann. Man muss nicht, aber man kann das. Und da merken wir, dass auch die späteren Aussagen der Konzilien oder eben dieser ganze Lehraufbau, der da entstanden ist, ist ja nicht auf luftleeren Raum gekommen, sondern stützt sich durchaus auch auf Bibelverse, die wir halt anders interpretieren. Aber da merken wir, dass eben diese Auseinandersetzung zwischen Luther und dem Johannes Eck nicht vollkommen jeder Grundlage entbehren. Da gibt es durchaus unterschiedliche Sichtweisen, die man da vertreten kann. Also ich vertrete jetzt ja nicht die katholische, nur will ich sagen, ganz so einfach ist es eben nicht. Hallo. Dann kommt es als nächstes dazu, dass der Luther nach Rom zitiert werden soll. Also der Papst lädt ihn nach Rom ein, wobei diese Einladung durchaus nicht freundlich gemeint ist, sondern Luther soll sich da rechtfertigen. Allerdings weiß Luther und alle anderen wissen das auch, wenn er dorthin geht, dann wird er wahrscheinlich den Rest seines Lebens in irgendeinem römischen Kloster verbringen und wird da zum Schweigen verurteilt. Der Friedrich der Weise, Landesherr Luthers, wehrt sich dagegen und sagt, nein, das gäbe es nicht, sondern wenn, dann könnte er Luther höchstens zu einem allgemeinen Reichstag schicken, der in Deutschland stattfindet, wo Luther ein freies Geleit zugesichert würde. Der nächste, der hier in Frage kommt, ist dann der Reichstag in Augsburg 1518 und da wird er dann schließlich auch eingeladen. Es kommt der päpstliche Legat Cajetan dazu und der verlangt von Luther nicht eine lange Diskussion, sondern er verweist dann nur vor auf die Schriften Luthers. Hast du das geschrieben? Bist du bereit, das zu bereuen und umzukehren? Nein, dann bist du verurteilt. Also es geht hier nicht darum, die Wahrheit zu finden, sondern nur, ob Luther bereit ist, sich wieder der katholischen Kirche zu unterwerfen. Übrigens, Luther ist sich auch bewusst dabei, dass dieser Besuch in Worms durchaus auch den Tod bedeuten kann. Denn wir erinnern uns ja, dass einige der Vorreformatoren, so unter anderem der Wycliffe und auch Jan Hus, ja verfolgt worden sind, angeklagt worden sind von der Kirche und Hus sogar bei lebendigem Leib verbrannt worden ist. Also so ganz ohne war das damals nicht, Kritik an der offiziellen Kirche zu üben. Und nach langem Hin und Her, dann besinnt sich Luther und so schreibt er dann auch, selbst wenn auf den Dächern in Worms 1000 Teufel wären, müsste er jetzt dahin, um für die Wahrheit des Evangeliums einzustehen. Und der Landesfürst stellt ihm dann sogar noch eine Kutsche zur Verfügung. Als er in Worms ankommt, bejubelt ihn erst einmal die Bevölkerung. Das ist für uns eben nur insofern verständlich. Luther drückt aus, was viele andere Menschen denken, da wo sie die Kirche kritisieren und wo sie merken, da läuft einiges schief. Und es werden dann, als Luther dort ankommt, kleine Bildchen verkauft, so Holzschnitte gedruckt mit Luthers Konterfei herauf. Und die Leute nehmen das alle. Wir lesen dann sogar, dass es Spione gab des Kaisers, die dann beobachteten, wo Luther ankam, was er denn nun sagen würde, ob er irgendwelche aufrührerischen Reden halten würde, damit man ihn dann gleich fertig machen könne. Und dann wird er am nächsten Tag schließlich vor den ganzen Hof geführt. Und damals, diese Reichstage waren ja die Regierungssitze des Kaisers des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Die fanden immer in anderen großen Städten statt, weil es gab hier keine Telefonverbindungen, keine richtigen Postverbindungen. Also zog der Kaiser ständig durch sein Reich und machte an verschiedenen großen Städten, häufig für mehrere Monate, manchmal für ein, zwei Jahre, richtete er sich ein und da wurden dann alle Regierungsgeschäfte von diesem Ort aus geführt. Also es gab keine feste Hauptstadt, sondern es war immer gerade da, wo der Kaiser sich aufhielt. Und das war zu diesem Zeitpunkt eben in Worms gewesen. Dort als er, wird er dann schließlich vorgeführt Dort wird er vorgeführt. Ich glaube, ich habe hier auch ein Bild von der Stadt. Ist das hier? Ja, genau. Das hier ist die Stadt Worms zu dem Zeitpunkt. Das ist, ich habe ja das letzte Mal ein Bild gezeigt von Wittenberg. Das ist eine richtig große Stadt. Was fällt bei dieser Stadt denn so auf, wenn man die sich so anschaut? Ja, ne? Genau, das ist ganz auffällig. Da scheint jedes zweite oder dritte Haus scheint da ein Kirchturm zu sein. Also hier ist ja die Stadtmauer, ne? Also hier ist ein Kirchturm, da ist ein Kirchturm. Ja, das sind hier wahrscheinlich Befestigungen, aber das ist da einer. Und das ist nicht das, hier ist ein Kirchturm, da ist einer, da ist einer, da ist einer, hier ist einer, hier ist und so weiter und so weiter. Ja, und, hallo. Und da merken wir tatsächlich, Kirche spielte in dem Leben der Menschen damals eine ganz große Rolle. Ich habe das ja schon bei der Einleitung zur Reformationszeit deutlich gemacht, dass es damals total normal war, dass jeder Bürger mindestens einmal in der Woche in die Kirche gegangen ist. Also Leute, die fromm waren, die waren am Sonntag dreimal in der Kirche und während der Woche mindestens noch zweimal in der Kirche. Das heißt, die Kirchen waren besucht, waren überlaufen, da wollte man das Wort Gottes hören, da hatte man die Nähe Gottes erhofft. Ja, also Luther ist jetzt dort in Worms und er wird vorgeführt vor Kaiser Karl V. Ich glaube, ich habe dabei auch schon erwähnt, dass Kaiser Karl V. sein Amt durch Bestechung erreicht hat, was damals allerdings auch nichts Ungewöhnliches war. Er hatte sich nämlich von den Fuggern, das waren die damals bekanntesten Banker in Deutschland, in Augsburg hat er sich Geld geliehen und hat dann die sogenannten Kurfürsten bestochen. Die Kurfürsten hatten nämlich ein Gremium gebildet und konnten dann aus ihrer Mitte den künftigen Kaiser wählen. Und jetzt hat er einfach dadurch ein bisschen nachgeholfen, nicht? Indem er den entsprechend wichtigen Kurfürsten Geld angeboten hat, damit sie ihn wählen. Karl V. war übrigens vorher schon König von Spanien. Also das heißt, jetzt war er König von Spanien und Kaiser von Deutschland und war damit der wichtigste und einflussreichste Herrscher Europas überhaupt. Sein Reich ging dann also vom Mittelmeer, vom Süden Spaniens, bis nach Frankreich. Die Niederlande und Belgien waren damals, gehörten zu Spanien. Dann gehörte das ganze Gebiet, was wir heute Deutschland nennen, Österreich dazu. Auch die Schweiz gehörte größtenteils formell, zumindest zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, auch einige Gebiete in Oberitalien. Also es war ein riesiges Reich. Und eben diese Reichstage, da zog man herum und entschied über alle möglichen wichtigen Dinge, die dort, also die jetzt geklärt werden mussten. Der Papst hatte eigentlich gefordert, dass Kaiser Karl V. ihn gleich hinrichten lassen solle, aber Karl V. wollte das Ganze erstmal friedlich beilegen, plante eine Einigung dieses Streites. Er wollte wieder Frieden in seinem Reich haben. Das war wahrscheinlich auch nicht nur, weil er offen gegenüber der Reformation war, sondern weil damals der Kaiser angewiesen war auf das Wohlwollen der Kurfürsten, unter anderem Friedrich des Weißen, und der hatte Luther ja geschützt. Und er wollte jetzt keinen Streit vom Zaun brechen, weil er in Deutschland noch einen relativ schwachen Rückhalt hatte. Als er hier aufgetreten ist, zum Beispiel mit Luther sprach, brauchte er einen Übersetzer. Der deutsche Kaiser brauchte einen Übersetzer, weil er nur Spanisch sprach und kein Deutsch. Und dann musste das Ganze übersetzt werden. Muss man uns auch vorstellen, das war nicht irgendwie so eine private Unterhaltung, sondern da war dann die ganze Riege der deutschen Fürsten und dann noch der Bischöfe, die waren alle anwesend in Ornat und ihren Dienern und all so etwas. Das hat schon äußersten Eindruck gemacht. Das wäre wesentlich mehr, als wenn wir heute ins Bundeskanzleramt eingeladen würden. Denn eine Bundeskanzlerin hat viel, viel begrenztere Macht, ist ja nicht absoluter Herrscher und das auch nur über ein kleines Gebiet in Deutschland, damals eben über die Hälfte Europas war er Herrscher. Ich will das nur deutlich machen, damit uns noch mehr vor Augen kommt, was für ein Risiko Luther eingegangen ist und wie er durchaus auch eingeschüchtert worden sein muss durch diese Machtpräsenz. Und ein Kaiser konnte damals einfach sagen, Kopf ab, und dann fiel der Kopf ab. Also natürlich mit Nachhilfe dabei. Aber das war das absolute Recht, was da gesprochen worden ist. Und deshalb hat Luther auch erstmal, als man ihn dorthin zitiert hat, bei dem ersten Treffen gesagt, ja, Bedenkzeit, ein Tag Bedenkzeit, 24 Stunden. Und erst nach diesen 24 Stunden Bedenkzeit, Gebet und Ringen darum, hat er sich dann dazu entschlossen, die Ideen seiner Reform zu verteidigen. Es war keine lange Rede, sondern einfach bloß, nein, ich bin nicht bereit, das zurückzunehmen. Und dann kommen ja diese Sätze, hier stehe ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen. Und danach hat man dann auch ihn verurteilt. Hat man ihm dann gesagt, also erstens, Ausschluss aus der Kirche, Exkommunikation. Das bedeutete nach katholischer Auffassung, dass man jetzt nicht mehr gerettet werden könnte. Dass man ausgeschlossen ist vom Heil. Und Luther, der ja bis dahin noch Katholik war, hat das durchaus erstmal getroffen. Das ist ja klar, denn es gab ja auch noch nichts anderes. Es gab ja keine evangelische Kirche oder so, sondern jetzt gehen wir davon aus, du bist aus der einzigen Kirche, die es gibt, ausgeschlossen, exkommuniziert. Und der Kaiser hat dann noch dazu seine Rechtsprechung durchgesetzt, das hieß vogelfrei. Und vogelfrei heißt so frei wie ein Vogel, und einen Vogel kannst du abschießen, keiner kümmert sich darum, genauso kannst du jemanden, der vogelfrei ist, töten. Man sprach auch von der Reichsacht, und Acht ist hier nicht mit Acht gemeint, sondern Acht meint verachten. Also das kommt, die Achtung vor der Person ist aufgehoben. Also Reichsacht, der steht unter einem Bann, hier nicht dem Kirchen, sondern dem staatlichen Bann. Und jeder, der ihn tötet, der kann behalten, was dem Mann gehört, und wird nicht verurteilt dafür. Das waren dann diese Verurteilungen. Einmal kirchlicherseits, andererseits staatlicherseits wurde er verurteilt. Er hat dann auch noch wenig vorher einige Schriften herausgebracht. Und zwar spricht man da von den drei reformatorischen Hauptschriften. Die eine heißt An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung. Also das sind ja sehr sperrige Titel, aber immerhin weiß man gleich, worum es geht. Also so einigermaßen zumindest. Heute darf ein Titel ja nicht mehr als drei Worte haben, damit er sich noch einigermaßen verkauft. Wenn ich jetzt etwas polemisch wäre, könnte ich sagen, vielleicht liegt es daran, dass heute die Aufnahmekapazität des Lesers geringer ist als damals. Man ist eher gewohnt an einige Schlagworte, die einem noch im Fernsehen innerhalb von ein paar Sekunden präsentiert werden können. Also wahrscheinlich liegt es tatsächlich auch daran. Nicht nur, aber auch. Also ich lese nochmal. An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung. Und hier ist eigentlich schon das ganze Programm mit enthalten. Nämlich an den christlichen Adel deutscher Nation. Hier soll gesagt werden, über den Glauben entscheiden eben nicht nur die Kirchenfürsten, sondern jeder einzelne Gläubige, der kann darüber entscheiden. Deshalb auch von des christlichen Standes Besserung. Aha, die katholische Kirche mit ihren Priestern und Bischöfen, die sind lange abgefallen vom wahren Glauben, sind unmoralisch. Deshalb muss es eine Besserung in der Kirche geben. Und diese Besserung kommt nicht durch die Kirchenhierarchie, sondern die kommt durch die Laien. Das ist der Hauptinhalt dabei. Also er spricht die allgemeine Priestertum der Gläubigen an. Die sollen Verantwortung für ihre Kirche übernehmen. Dann gibt es auch noch eine weitere Schrift, diese drei Hauptschriften, von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Gibt es auch noch einen Untertitel davon. Aber ich glaube, die Sache ist auch so schon klar. Babylonische Gefangenschaft, das erinnert uns an die Offenbarung. Hure Babylon, und genau das ist damit gemeint. Luther ging davon aus, die katholische Kirche mit dem Papst an der Spitze, der Papst ist der Antichrist und die Kirche ist die Hure Babylon. Und deshalb, die Kirche ist jetzt gefangen in der babylonischen Gefangenschaft, wir müssen sie befreien, damit sie wieder nur Gott untergeordnet wird und eben vom Antichrist gelöst wird. Und wenn wir in der damaligen Zeit wären, dann hätten wir das wahrscheinlich nachvollziehen können. Tatsächlich, das sah so wie Endzeit aus. Und die Christen wurden verfolgt unter christlichem Vorzeichen. Der Staat einer auf und sagte, ich bin der wahre Vertreter, so als Prophet Gottes. Das könnte man so interpretieren. Jetzt im Abstand von 500 Jahren sagen wir, na, es war es doch nicht. Im Nachhinein ist man immer klüger. Aber davon muss man gar nicht so weit zurückgehen. Denken wir nur die Endzeiterwartung der Christen in den 70er und 80er Jahren. Ja, da ging man auch fest davon aus, der Gog von Magog ist die Sowjetunion und der Führer der Sowjetunion, der Generalsekretär, das sei dann der Antichrist. Und da gäbe es dann eine große Auseinandersetzung zwischen Ost und West und das natürlich in Israel. Und das war damals auch plausibel. Heute sagen wir auch wieder daneben. 30 Jahre später, Sowjetunion ist untergegangen. Nee, das war es auch nicht. Denn daraus sollten wir lernen, bei solchen Zuordnungen, auch wenn es sehr reizt, immer etwas vorsichtig zu sein. Also nicht zu sagen, das gibt es nicht, das ist ja nicht. Natürlich gibt es das, was in der Bibel steht, aber wir sollten vorsichtig sein, es zuzuordnen. Luther hat sich damals geirrt und unsere Väter und Mütter vor 30 Jahren haben sich da auch geirrt. Und vielleicht waren einige von uns gar mit dabei. Also ich erinnere mich noch als Jugendlicher, diese Bücher gelesen zu haben, dann ganz genau zu wissen, was da nun als nächstes geschieht und wie der Schlacht von Armageddon stattfindet und all solche Sachen. Oder Klaus Gerd hat ein Buch geschrieben, Der Antichrist kommt. Das war so Anfang der 80er Jahre. Und da ging er davon aus, geht nur noch ein paar Jahre. Als dann eine neue Auflage war, da hat er ein paar Sachen verändert, die eben nicht mehr stimmten zwischenzeitlich. Da merkt man, so sollten Christen eigentlich auch nicht umgehen damit. Also wer das will, der kann dann im Internet meinen Artikel nachlesen. Der ist bei Bibel und Gemeinde erschienen vor ein paar Jahren über falsche Prophetie in der Kirche, Geschichte. Und da gehe ich dann auch auf solche Sachen ein. Ist ja traurig, nicht? Aber leider gibt es das auch. Also gut, Luther sieht darin den Antichristen deshalb von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Was er insbesondere kritisiert in diesem Werk, ist die katholische Sakramentslehre, auch die Auffassung, dass man aus guten Werken gerettet werden könne, die Gnade sei allein Geschenk Gottes und die Sakramente vermittelten kein Heil, sagt er da, das sei Aberglauben dafür. Dann kommt es, nun gibt es noch eine letzte Schrift, die er dort veröffentlicht, von der Freiheit eines Christenmenschen. Ja, und darin sagt er, der Christ ist eben niemandem untertan, ist vollkommen frei und er ist jedermanns Diener. Das klingt jetzt erstmal widersprüchlich, aber genau das, diesen Widerspruch, den wir Luther benennen. Er sagt nämlich, eigentlich ist er vollkommen frei, aber weil er Gott dient und Gott der Diener jedes Menschen ist, also insofern, dass er ja jeden retten will und Jesus selbst ja auch gesagt hat, wer der Höchste sein will, der soll erstmal euer aller Diener sein, deshalb genau das beides gilt. Du bist frei, was die Vorgaben des Papstes angeht. Da kannst du frei reagieren. Du bist nur Gott verantwortlich. Aber weil du Gott verantwortlich bist, bist du jedermanns Diener, genauso wie Jesus, der unser Diener geworden ist, indem er den Jüngern gedient hat, indem er sich hat schlagen lassen, umbringen lassen für uns. Und das soll das Vorbild sein für den Christen. Auch hier eben natürlich eine Abgrenzung zur katholischen Kirche. Auf diese Schriften hat dann der Papst übrigens auch schon mit einer Bannandrohungsbulle geantwortet, die Luther schlichtweg auch vor der Stadt verbrannt hatte. Er hatte dann noch einige andere Dokumente dazugenommen, päpstliche Verlautbarung, dann Studenten kamen mit und denen macht das ja immer Spaß, irgendwie so eine Aktion, ne? Er hätte ihn ja auch einfach in den Schreibtisch schließen können, aber das sollte so eine öffentliche Aktion sein, zu sagen, davon halte ich nichts, ich bin nicht bereit, die Autorität des Papstes zu akzeptieren. Naja, also das lief alles so um die Zeit des Reichstags in Worms herum. Und dann, wissen wir ja alle, der Reichstag in Worms endete, dass Karl V. sich an sein Versprechen gebunden fühlte, ihn also nicht gleich umbrachte, Luther nicht gleich umbrachte, sondern ihn abziehen ließ. Und der Landesfürst Friedrich der Weise, der war nun in einer Zwickmühle, weil eigentlich war er ja dem Kaiser gehorsampflichtig, er wollte Luther aber nicht einfach umbringen, also beauftragte er seinen Sekretär Spalatin damit, eine Entführung zu inszenieren, ihm aber nicht zu verraten, wo Luther denn untergekommen sei. So konnte er dann auf Nachfrage des Kaisers sagen, ich habe keine Ahnung, wo Luther ist. Gleichzeitig hat er ihn aber trotzdem geschützt. Und Spalatin hatte dann überlegt, wo er ihn hinbringt, ließ ihn dann überfallen und das ging auch an die Öffentlichkeit. Und jetzt sind alle Leute davon ausgegangen mit einer inneren Genugtuung. Ach, da sieht man, wir haben ihn verurteilt, vogelfrei, jetzt ist irgendein Ritter gekommen, hat ihn fertig gemacht und jetzt ist mit Luther Schluss. Genauso sah es aus in der Öffentlichkeit. Aber diese Ritter, die haben ihn zwar überfallen und dann auch entführt, aber nicht umgebracht, sondern auf die Wartburg gebracht. Das kann man ja bis heute noch sehen, da ist ja die Lutherstube. Die Wartburg, habe ich auch schon erwähnt, ist ein Ort, den Luther schon kannte. Das war also nicht etwas vollkommen Fremdes, denn er war ja schon als Kind in Eisenach, nämlich direkt an der Wartburg, da ist er zur Schule gegangen, kannte dort auch Leute. Und wir merken jetzt, wie wichtig es war, dass man ihn dann verkleidet hat. Wäre an irgendeiner Burg, da hätte man sagen können, die Leute hätten ihn ja nicht erkannt, es gab ja kein Fernsehen. Es gab zwar Holzschnitte, aber nach dem Holzschnitt eine Person wiederzuerkennen, ist schon schwer genug. Aber in Eisenach, da hätte man ihn erkennen können. Die Frage, warum hat man ihn da eingesperrt, das hat verschiedene Gründe. Erstmal war das eine größere Burg, wo häufiger Gäste waren, das fiel also nicht so auf. Zum anderen war es eben gerade auf der Reiseroute, wo er durch musste. Und also bot sich das auch daher an. Also es gab verschiedene Gründe, die dafür sprachen. Jedenfalls ist er dort als Junker Jörg untergekommen, hat dann seine Mönchskutte abgelegt, hat eben so Ritterkleidung angelegt, sich ein Bart wachsen lassen und dort als junger Ritter gelebt. Und in dieser Zeit hat er sich nicht nur versteckt, sondern stand dann in regelmäßigem Kontakt mit seinen Mitreformatoren in Wittenberg. Die wussten also, dass er nicht tot war, alle anderen dabei nicht. Und er war dabei, das Neue Testament ins Deutsche zu übersetzen. Und während dieser Zeit, da besuchte er dann auch die Stadt. Es wird dann berichtet, dass er auch in den Kneipen gewesen war. Später seine Gegner haben dann gesagt, ja, Luther, eben ein Trinker und Säufer und so. Nein, das war alles nicht, hat nichts damit zu tun. Er ging in die Stadt, um zu hören, wie die Leute redeten. Er wollte, so wie man das ja sagt, wie er selbst auch sagt, den Leuten aufs Maul schauen, um dann zu sehen, wie sie reden, um das zu verwenden für seine Bibelübersetzung. Das ist, und da, deshalb ging er dort zu den Leuten, um das dann damit einzuführen. In dieser Zeit ist es auch so, dass er relativ schnell arbeitet, innerhalb ja weniger Monate die Bibel übersetzt, also das Neue Testament übersetzt, das Alte dauert dann ein bisschen länger. Er übersetzt es im Gegensatz zu den damals existierenden deutschen Bibelübersetzungen aus dem Griechischen und benutzt dabei die textkritische Edition von Erasmus von Rotterdam. Erasmus von Rotterdam, humanistischer Gelehrter in Basel, der hatte damals, und das war was ganz Neues, alle griechischen Schriften genommen, des Neuen Testaments, Abschriften, die damals zugänglich waren, hat die miteinander verglichen und dann eine Edition zusammengestellt, die er für die wahrscheinlich ursprünglichste Version des Neuen Testaments hielt. Diese Edition von Erasmus von Rotterdam bildet die Grundlage der Übersetzung Luthers, der eben jetzt nicht auf einen einzelnen griechischen Text zurückgeht, auch nicht auf den lateinischen Text, der ja im Mittelalter der Normaltext gewesen war, sondern auf diese griechische Rekonstruktion des Urtextes. Der wird in heutiger Diskussion auch dann manchmal Textus Receptus genannt. Und da gibt es ja einen Streit, wer das da mal mitbekommen hat, eben bei der heutigen Bibelübersetzung. Die einen sagen, ja, das ist der ursprüngliche, das ist ganz genau der einzige. Man kann das auch durchaus mit Recht bestreiten, weil es ja auch in den letzten 500 Jahren weitere Schriftfunde gegeben hat, die man zumindest heranziehen und vergleichen muss. Aber die Sache, welche Bibelübersetzung die beste ist, ist ja nicht Thema unseres Seminars, deshalb lasse ich das einfach hier mal weg. Aber Luther hat das als Grundlage genommen seiner Bibelübersetzung. Die kam dann in Deutsch heraus, war dann auch ein Bestseller dabei. Innerhalb weniger Jahren erlebte sie eine Massenauflage, wurde immer wieder nachgedruckt. Und Luther hatte dann aber fast 10 Jahre gebraucht, um das Alte Testament dann auch nachzureichen. Hier merkt man, für die Reformation war ja auch das Neue Testament viel entscheidender. Und das Alte war noch komplizierter, weil da hat sich Luther immer wieder abgestimmt mit anderen hebräisch sprechenden Professoren, insbesondere Melanchthon, hat dann sogar Kontakt aufgebaut zu jüdischen Rabbinern, um eben von denen zu sehen, wie übersetzen sie das Hebräisch. Und da hat das eben etwas länger gedauert, unter anderem auch, weil Luther dann stark einbezogen war in die Auseinandersetzungen, was die Reformation betrifft. Also, erst einmal auf der Wartburg einige Monate, nämlich vom Mai 1521 bis zum März 1522. Und in dieser Zeit bekommt er mit, dass in Wittenberg die Reformation weitergetrieben wird. Jetzt unter der Leitung von Karlstadt und von Melanchthon. Die wollen die ganze Sache radikalisieren. Sie schaffen dann kurzerhand das Mönchtum ab, das Klosterwesen ab. Priester fangen an zu heiraten, also Mönche heiraten Nonnen. Weihnachten im Jahr 1521 wird dann das evangelische Abendmahl, das heißt mit Wein und Brot, das war ja vorher getrennt, durchgeführt. Dann treten die Zwickauer Propheten auf, also das heißt so Leute aus Zwickau, die sich der Reformation anschließen wollen, die meinen, dass sie jetzt eine direkte Eingebung durch den Heiligen Geist haben. Und das führt dann dazu, diese Offenbarungen, dass ein Bildersturm stattfindet. Das heißt, in einer wilden Aktion werden alle Bilder aus den Kirchen herausgebrochen, Altäre niedergerissen, Dinge verbrannt, Altärtücher verbrannt. Es gibt also einen großen Tumult. Und in dieser Situation sieht sich Luther veranlasst, sein Exil zu verlassen und zurück nach Wittenberg zu gehen, weil er ahnt, dass wenn er jetzt nicht eingreift, in kurzer Zeit die gesamte Reformation diskreditiert ist und zusammenbrechen wird. Ich glaube, das ist auch relativ verständlich. Denn wenn die Fürsten dann den Eindruck haben, jetzt ist da so ein Aufruhr, dann werden sie dämpfend wirken, dann wird das Ganze aufhören. Darüber hinaus haben dann auch noch die Katholiken gute Argumente und die sagen, ja, die schänden ja jetzt die Kirche und alles, was uns heilig ist, machen die kaputt und passt auf, die sind ja gefährlich. Und so kommt Luther nach Wittenberg per Pferd, kommt da an, keiner erwartet ihn und dann eines Sonntagsmorgens steht er dort auf der Kanzel. Und dann gibt es so eine Art Predigerwettstreit. Ja, nicht ganz so, aber in der einen Kirche predigt Karlstadt, der Führer der Radikalen, in der anderen predigt Luther. Und das geht dann so eine ganze Woche lang. Und danach ist die Bevölkerung auf der Seite Luthers und Karlstadt verlässt die Stadt. Jetzt geht es zum Beispiel so, dass Luther erst einmal die lateinische Messe wieder einführt, die Messgewänder wieder einführt und noch ein paar andere Sachen. Nicht, weil er generell dafür ist, sondern weil er sagt, diese Reform braucht Zeit. Wenn wir die Leute überfordern, dann gehen sie nicht mit und dann bricht alles zusammen. Also Reform Stück für Stück und nicht als Revolution auf einmal. Die Zwickauer Propheten und Karlstadt verlassen dann Wittenberg und initiieren einen radikalen Flügel der Reformation, der dann allerdings nachher auch untergeht. Genauso wie Luther das vermutet hat. Sie tun sich unter anderem zusammen mit radikalen Bauern, machen dann einen Volksaufstand und da bricht dann alles zusammen. Darüber hinaus auch wird ihre Theologie immer radikaler, immer weniger nachvollziehbar, weil sie eben auf übernatürliche Offenbarungen beruht, die diese Propheten bekommen. Das sind ständig neue Offenbarungen, die dann auch immer mehr im Widerspruch zu biblischen Aussagen stehen. Und das führt auch dazu, dass dieser Teil der Reformation schließlich untergeht. Dieses moderate Vorgehen Luthers führt schließlich zur weiteren Ausbreitung der Reformation, weil andere Leute weniger Angst haben davor, sich damit auseinanderzusetzen, müssen auch keinen Tumult mehr in ihren eigenen Städten befürchten. Und so ist in den Jahren 1524, 25, also bis dahin, sind dann Städte wie Straßburg, Nürnberg, Konstanz, Ulm, Bremen und einige weitere schließen sich dem evangelischen Glauben an. Und das waren jetzt alles große Städte, also im Vergleich zu Wittenberg. Also hier ein wirklicher Fortschritt des der Reformation dadurch, dass er erst einmal das Ganze gemildert vertritt, also es den Leuten leicht macht, Veränderung anzugehen. Es gibt dann neben dem Karlstadt und den Zwickauer Propheten auch einige andere Personen, die so eine radikale Linie vertreten. Unter anderem ist das Thomas Müntzer. Thomas Müntzer war der Held der Reformation der DDR. Also wenn man da von Reformation gehört hat, dann war der das. Weil der hatte nämlich ganz stark schon so die Enteignung der Adligen gefordert und eine Besitzumverteilung für die armen Bauern. Also er wollte jetzt die Freiheit des Evangeliums in seiner Interpretation umsetzen, nämlich die Freiheit von der Obrigkeit. Das sah er darin. Und das ist natürlich wesentlich was anderes, als was Luther eigentlich vorgehabt hat. Und so kam es dann eben auch zu einer, der Müntzer ist dann nach Altstädt gegangen, nicht weit entfernt von Wittenberg, hat dort dann die ganze Messe abgeschafft, ist die ganze Bevölkerung auf seine Seite gebracht. Er hatte dann auch aufgefordert, dass man Gewalt anwenden müsse, um die Reformation durchzuführen. Luther hatte sich zeitlebens dagegen gewehrt. Und immerhin hat Luther es geschafft, dass während der ganzen Zeit seines Lebens kein Religionskrieg, keine kriegerische Auseinandersetzung um des Glaubens willen stattgefunden hat. Sicherlich ist es nicht nur auf ihn zurückzuführen, sondern auch darauf, dass Gott eingegriffen hat und der Kaiser durch andere Aufgaben gebunden war. Denn gerade in dieser Zeit waren die Türken vor Wien. Und Kaiser Karl V. Konnte sich nicht gegen die Reformierten, gegen die evangelischen Wenden, sondern musste gegen die Türken kämpfen vor Wien. Das dauerte einige Jahre und in diesen Jahren konnte die Reformation sich relativ ruhig ausbreiten. Also das sind sicherlich auch politische Hintergründe, die damit eine Rolle spielen, die Gott gebraucht hat. Der Thomas Müntzer, wie auch der Franz von Sicking oder Ulrich von Hutten, das waren beides Ritter gewesen, die haben dann einen Aufstand losgebrochen, um dann den Erzbischof von Trier vom Amt zu verjagen. Sie schafften das erst auch, wurden dann aber später von den katholischen Heeren besiegt, sodass diese Adligen dann später in Gefangenschaft bzw. in der Schlacht starben. Ja, in dieser Zeit kam es neben der Trennung von den Schwärmern, das heißt Karlstadt, den Zwickauer Propheten und einigen anderen Wanderpredigern und auch Thomas Müntzer, die ja zahlreiche Visionen und Gesichter und Offenbarungen also etwas gehabt haben, sich dann gegen Luther wandten. Also der Müntzer hatte zum Beispiel 1524 eine Schrift verfasst, wieder das geistlose, sanftlebende Fleisch in Wittenberg. Da merken wir, die Leute konnten durchaus auch so ein bisschen polemisch, ne, agieren. Da ist man nicht freundlich miteinander umgegangen. Also wieder das geistlose, sanftlebende Fleisch in Wittenberg. Und damit meint er natürlich Luther. Er sagte, ja, der will sanft und ruhig haben. Aber wir müssen doch kämpfen. Wir müssen die Katholiken umbringen, damit wir sie vertreiben. Das war eben der Müntzer. Und deshalb hat er den Luther angegriffen. Und Müntzer hatte dann auch einen Bauernaufstand inszeniert, der im Jahr 1525 große Teile Deutschlands erfasste. Das war insbesondere in Mitteldeutschland, aber eben auch in Süddeutschland. Die Bauern zogen los, brannten Schlösser und Burgen ab, massakrierten die Adligen darin. Und jetzt könnte man sich überlegen, ja, wie haben darauf wohl die Adligen in Deutschland reagiert? Genau. Und die haben jetzt nicht gedacht, ach, wie toll ist die Reformation, wir schließen uns der an. Nein, nein, sondern jetzt war klar, das, was hier passiert, das hat nichts mit Theologie zu tun. Hier geht es ums Überleben und hier geht es auch um die Macht, politische Macht. Also haben sie sich natürlich an Kurfürst gewandt, haben sich auch einen Bund zusammengeschlossen, haben eine Armee zusammengestellt und noch im selben Jahr gab es dann zu mehreren Schlachten mit den Bauern. Die erstmal waren die Bauern auf dem Vormarsch, nicht? Die haben gesiegt, aber mit der Zeit ist das ja auch klar. Erstmal, die Bauern sind nicht diszipliniert, sie haben auch nicht geübt im Kampf und sobald dann eine richtige Armee stand, hatten die Bauern da nichts mehr zu gewinnen und wurden dann schließlich auch besiegt und so wie das bei Schlachten damals war, dann natürlich auch gnadenlos abgeschlachtet. Und das führte dann auch dazu, dass es gab eine letzte Schlacht, das war eben von Frankenhausen, das ist in das ist heute, glaube ich, Sachsen. In Thüringen ist das, glaube ich. Also, das ist da in der Nähe vom Kiffhäuser-Denkmal. Das kann man bis heute noch sehen, das ist große Gedenkstätte da an die Schlacht in Frankenhausen. Und das wurde schon zur DDR-Zeit gebaut, weil das halt für die Leute ganz wichtig war, das so Revolutionäre in der Reformation. Und der Thomas Müntzer hat allerdings keine großen Heldenrolle abgegeben. Erstmal hat er seine Offenbarung weitergegeben: Gott wird euch den Sieg geben und die anderen werden vor euch fliehen und ihr werdet unverletzbar sein und so, hat er vorhin gesagt. Als sie in die Schlacht zogen, war das allerdings nicht so. Und als er gemerkt hat, dass die eben doch nicht unverletzbar waren, hat er sich zurückgezogen und hat sich versteckt in einem Turm, so einem Wehrturm, unter lauter Betttüchern, Bettdecken und so etwas. 3 Tage hat er sich dort versteckt, wurde dann von der Armee entdeckt, rausgeholt, verhört, gefoltert und schließlich getötet, so wie man das damals machte. Aber scheinbar hinterher glaubte er dann doch nicht mehr ganz an seine Offenbarung. Aber das war dann das Ende dieses Aufbruchs. Und nur weil Luther sich auch davon distanziert hat, deshalb hat man dann unterschieden zwischen der Reform Luthers und dieser Radikalen. Übrigens hat Luther in dieser Zeit, was man ihm heute manchmal übel nimmt, auch ein Büchlein geschrieben, wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern. Und da empfiehlt er dann auch Bauern, die Aufstände gegen den Staat machen, die müsse man totschlagen. Das ist natürlich heute, wird das irgendwie mit Unbehagen gehört. Wobei wir sagen müssen, Aufrührer war nach damaligem Gesetz, galt die Todesstrafe. Das war ganz klar. Es gab schon wegen kleineren Sachen damals im allgemeinen Staatsrecht, also Todesstrafe. Also vor allem fortgesetzter Betrug, also als Händler, hat die Todesstrafe nach sich gezogen. Wenn einer nach einem Ehebruch einmal ermahnt worden ist und das immer noch Werte betrieben hat, Todesstrafe. Also Todesstrafe war damals relativ schnell bei der Hand. Und dass hier einer, der einen öffentlichen Aufstand, also als Terrorist, ne, so könnte man ja sagen, Menschen ermordet, Häuser abbrennt und so weiter, der galt Todesstrafe. Und deshalb war das, was Luther gefordert hat, war nicht seine spezielle Idee, sondern er hat nur damit zum Ausdruck gebracht, wenn ihr gegen diese aufrührerischen Bauern vorgeht, ist das nur rechtens. Das, was die tun, ist nicht im Sinne Gottes. Das war seine Aussage. Vielfach wird ihm vorgeworfen, er sei jetzt verantwortlich für den Tod der Bauern und für den Krieg gegen die Bauern. Das ist natürlich Quatsch. Denn es ist ja vollkommen klar, egal was Luther gesagt hätte, hätten die Adligen ihre Schlösser und ihr Besitz verteidigt. Ich meine, wie soll man sich das denn vorstellen? Da ist ein Adliger, dessen Haus abgebrannt wird, eine Familie umgebracht wird und dann wartet er, bis Luther ihm sagt, jetzt darfst du was dagegen tun. Das ist ja natürlich Unsinn. Die haben so oder so etwas dagegen getan. Und Luthers Schrift kommt ja auch schon während dieser Kriegszug gegen die Bauern stattfindet. Er positioniert sich halt nicht auf die Seite der Aufständischen, sondern auf die Seite der Ordnungsmacht. Warum? Ja, weil er im Römerbrief Kapitel 13 liest, der Christ soll dem staatlichen Obrigkeit untertan sein und der Staat ist dafür da, die Bösen zu bestrafen, die Guten zu belohnen. Und so sagt er, religiöse Reformen können nicht rechtfertigen, dass man deshalb Menschen umbringt. Und das war ja, was die Bauern behauptet haben. Und die Bauern sollen jetzt nicht umgebracht werden, weil sie religiös falsch stehen, sondern aus Luthers Sicht, weil sie sich gegen die Obrigkeit gestellt haben, unrechtmäßig, und Menschen ermordet haben, ohne dass es irgendeinen vernünftigen Grund dafür gäbe. Und ich glaube, insofern müssten wir gemessen an der Zeit sogar Luthers Bewertung zustimmen. Und sagen, gemessen an dieser Zeit ist seine Beurteilung richtig. Heute würden wir sicherlich sagen, weil das Staatsgesetz anders ist, würde man die Leute einsperren, verurteilen, nicht? Nach Guantanamo schicken oder so. wenn wir in Amerika wären.
Bitte? Da kommen sie aber auch nicht raus.
Ja, ja, eben, genau. Also ich wollte jetzt nur hören, wie er darauf reagiert. Ne? Aber so ähnlich muss man sich das ja damals vorstellen. Das fand man damals alles auch als Terrorismus verstanden. Das war es ja auch für große Teile der Bevölkerung. Ne? Und also hier hat Luther sich distanziert von den Radikalen, von den Schwärmern, von denen, die ihre Offenbarungen gehabt haben. Gleichzeitig hat er sich auch distanziert von den Humanisten. Und beides war ja schwierig, weil beide Gruppen waren ja eigentlich welche, die Luther erstmal unterstützt haben, seine Reform. Und das muss man sich vorstellen, jetzt bist du schon, hast du wenig Verbündete und jetzt trennst du dich auch noch von Verbündeten, weil du merkst, nee, mit denen geht das nicht. Erstmal könnte man ja sagen, nehmen wir doch so viele Leute wie möglich mit hinein, dann können wir uns besser durchsetzen. Aber Luther hat erkannt, dass wenn er da keine Grenzen zieht, seine Reform auf der Strecke bleibt. Es entweder eine Form von Verwischung gibt oder das Ganze untergeht. Und deshalb, schweren Herzens, hat er die eine Trennung vorgenommen und auch die von den Humanisten. Erasmus von Rotterdam, dessen neues Testament, griechisch neues Testament, er noch heranzieht. Erasmus von Rotterdam, der erst einmal sich hinter Luther stellt und sagt, ja, das ist endlich freiheitlicher Glaube, von dem trennt er sich nicht, weil Erasmus von Rotterdam gewalttätig wäre. Gar nicht. Erasmus von Rotterdam ist durchaus friedfertig, aber er will das Ganze philosophisch umdeuten. So spricht er, sieht er nämlich die Reformation an als Weg für die Freiheit des Individuums, die Freiheit des Menschen von jeder Autorität. Keine staatliche Autorität und göttliche auch nur, insofern ich sie einsehe. Also wir merken, Erasmus von Rotterdam ist eigentlich damit ein Vorläufer unserer modernen Theologie, die dann durchaus friedlich sein kann, aber sagt, naja, die feste Autorität der Bibel gibt's nicht. Jeder Mensch ist in seiner Willensentscheidung frei. Und der Mensch ist auch nicht von Natur aus böse, sondern der Mensch hat von Natur aus die Möglichkeit zu entscheiden zwischen dem Guten und dem Bösen. Und an dieser Frage des freien Willens entzündete sich dann die Auseinandersetzung. Da gab es nämlich von Erasmus von Rotterdam im Jahr 1524 ein Buch mit dem Titel Diatribe de Librio Arbitrio. Also die Gelehrten, die haben natürlich in Latein geschrieben. Zu Deutsch heißt das dann so viel wie Abhandlung über den freien Willen. Und da sagt er eben, der freie Wille ist nicht gefallen, sondern der Mensch ist frei und er könnte gemessen an der Liebe Gottes entscheiden für das Gute und für das Böse. Luther antwortet da dann drauf, de servo arbitrio, vom unfreien Willen. Und er sagt, dass der Mensch, wenn er geboren ist, erstmal keinen freien Willen hat, sondern natürlich zur Sünde hin tendiert, weil er von dem Sündenfall gekennzeichnet ist. Und deshalb sich auch nicht generell für Gott entscheiden könne, sondern unter der Sünde gefangen ist. Und nur wenn Gott den ersten Schritt auf den Menschen zugeht, dann könne er erkennen, dass er sündig ist und könne umkehren. Aber hier, der Mensch kann das nicht aus eigener Kraft. Deshalb ist ja auch die Hinwendung zu Gott, ist auch die Bekehrung aus der Sicht Luthers, Gnade ist eine Tat Gottes und nicht eine Tat des Menschen, der irgendwie durch seinen freien Willen sich dann auf die Seite Gottes schlüge. Also kein neutraler Raum, sondern eigentlich ist der Mensch Knecht der Sünde und wenn Gott ihn anspricht, dann kann er da herauskommen und kann Christ werden. Das wird jetzt noch nicht so detailliert geklärt, wie wir das später bei Calvin haben mit der Prädestinationslehre, aber wir merken, das geht in diese Richtung hinein. Gott ist auch verantwortlich für die Umkehr des Menschen. Der Mensch hat keinen freien Willen. Und keinen freien Willen bedeutet natürlich nicht für die Alltagsgegenstände. Also wenn ich sage, morgens ich esse ein Brötchen oder ich esse Vollkornbrot, das ist dann meine Entscheidung, das kann ich schon tun. Aber Luther meinte davon, in Hinsicht auf das Heil, auf Gott betreffend, hat der Mensch keinen freien Willen, weil er da unter der Herrschaft der Sünde ist. Und das ist dann ebenfalls die Trennung von dem Humanismus. Und Humanismus in der Folge wird dann ja die Aufklärungstheologie und prägt dann unsere Zeit bis in die Gegenwart hinein. Dann habe ich hier doch noch ein paar Bilder, die ich euch gerne mal zeigen wollte. Also das hier ist mal so eine Darstellung aus einer Schrift, also des Neuen Testaments, Luthers, und zwar hier aus der Offenbarung. Und das, was ihr daran seht, ist eben eine Darstellung der Hure Babylon. Ne, so soll das da sein. Was seht ihr denn auf dem Bild? Könnt ihr da etwas erkennen? Also Hure Babylon, Offenbarung, ne, Illustration zur Offenbarung. Was kann man denn daran erkennen, an diesem Bild? Beschreibt einfach ein bisschen. Hier ist so ein Drachen und was fällt daran auf? Genau, der hat mehrere Köpfe, wir können sie jetzt durchzählen, genau wie in der Offenbarung beschrieben. Und auf diesem Tier, was ist da? Sieht aus wie eine Frau, genau, die hat eine Krone auf, das ist die Hure Babylon, die auf dem Tier sitzt, nicht? Wie die Offenbarung das beschreibt. Und diese Frau hat hier was in der Hand.
Das müsste irgendwas aus der katholischen Kirche sein.
Genau, das ist dann das Schälchen, in dem die Oblaten aufbewahrt werden, nicht? Die geweihten Hostien. Ja, und da merken wir schon, das ist jetzt der zeitgemäße Bezug. Luther interpretiert das, eben die Hure Babylon ist die katholische Kirche und hier mit dem Sakramentsverständnis hängt das zusammen. Und diese Leute, was machen die? Genau, die knien vor der Hure Babylon, vor dem Tier. Und diese Leute, wenn wir sie genau anschauen, die haben eben Kronen auf und so, nicht? Das sind jetzt einzelne Herrscher, einfache Leute, Herrscher, beten das hier an, also die Hure Babylon, damit auch das Reich des Antichristen. Und da merken wir, das ist jetzt diese Deutung, die in dem Bild schon drin steckt, von der Darstellung der Hure Babylon aus der Offenbarung. Das hier ist dann das erste Blatt der Bibelausgabe Luthers, also hier der vollständigen Bibelausgabe Luthers. Das hier ist ja dann 1534, ne? Jetzt kommt das hier heraus. Und das heißt dann Bibeljahr, das ist die ganze Heilige Schrift Deutsch. Martin Luther, Wittenberg, begnadet mit kurfürstlicher zu Sachsen Freiheit, gedruckt durch Hans Luft. Das ist also hier, und da oben Gottes Wort bleibt ewig, da oben drin. Also das hier ist dann das Frontblatt eines der ersten Bibeldrucke Luthers, wo die ganze Bibel dann gedruckt wird, nicht? Nachdem das Neue Testament ja schon viel früher fertig geworden war. Zur Zeit Luthers gab es ja verschiedene Päpste. Und hier habe ich euch einen mal herausgesucht, den habe ich euch, glaube ich, auch schon einmal gezeigt. Da, ne, das ist einer von denen. Ja, da sieht man schon, da sieht sehr machtbewusst aus hier. Ne? Julius. Julius Papa, ne? Sekundus und so weiter. Ja. Ja, das ist einer der Päpste zur Zeit Luthers. Nach diesen Auseinandersetzungen, also wir sind ja Mitte der 20er Jahre des 16. Jahrhunderts, da sind die Bauernkriege, da Luther hat seine Schriften veröffentlicht, die Bibelausgabe ist herausgekommen, er ist zurück in Wittenberg und jetzt geht die Auseinandersetzungen natürlich weiter. Man bekommt mit, dass Luther wieder zurück ist, man versucht neue Schlichtungswege da in Gang zu setzen. So sind zuerst einmal die katholischen Landesherren von Sachsen, Brandenburg, Braunschweig und Mainz, die sich in einem Militärbündnis zusammenschließen. Die wollen auch unabhängig vom Kaiser sich gegen die evangelischen Fürsten stellen. Und die gründen das Bündnis von Dessau, und wo, um die Reformation zu bekämpfen. Die evangelischen Fürstentümer Kursachsen und Hessen bilden dann das Bündnis von Gotha. Wir merken schon an der Zahl, das sind wesentlich weniger, die sind auch schwächer. Aber sie merken, allein können sie da nicht standhalten, also schließen sie sich zusammen. Und dann sind noch einige der freien Reichsstädte, die ich auch vorher erwähnt habe, die auch schon evangelisch geworden sind, die sich ebenfalls diesem Bündnis anschließen. Es läuft wieder auf eine militärische Konfrontation hinaus in der zweiten Hälfte der 20er Jahre. Allerdings ist dann wiederum, dass die Türken in Österreich sind, sodass im Jahr 1529 Karl der V. noch einmal gegen die Türken ziehen muss und deshalb eine militärische Auseinandersetzung nicht in Frage kommt. Weil alle Kurfürsten müssen auch ihre Soldaten mit in die Schlacht schicken, um dann diese Bedrohung des Reiches abzuwehren. So lädt man dann ein zum nächsten Reichstag, nämlich in Speyer 1526, also die Bedrohung der Türken ist ja während der ganzen Zeit. Und hier will man dann noch einmal einen Schlichtungsversuch durchsetzen. Man schlägt ein allgemeines Konzil vor, auf dem jetzt gleichberechtigt auch evangelische und katholische Theologen teilnehmen können. Die Evangelischen sind damit einverstanden, die Katholiken fordern aber, dass das auf katholischem Gebiet, nämlich in Italien, stattfinden soll. Und da ahnen die Evangelischen, dass das nicht gut ausgehen kann. Denn wenn dann die evangelischen Professoren alle da sind und man ist nicht einig, ja, dann lässt man die eben kurzerhand entweder festnehmen oder gar umbringen. Also wird da nichts raus. In dieser Zeit ist es dann so, dass Luther die Landesherren auffordert, ihre Aufseherpflicht über die Kirchen selbst zu übernehmen. Und so wird dann der Landesherr Oberhaupt der jeweiligen Kirche. Hier entsteht das, was wir heute auch noch Landeskirche nennen. Denn da kommt ja diese Zuordnung, der Landesherr bestimmt über den Glauben seiner Untertanen. Das war vorher theoretisch auch so, nur da im westlichen Europa ja alle katholisch waren, da war nicht zu entscheiden. Echt, du konntest dich entscheiden, ob du katholisch warst oder ob du katholisch warst. Aber gab es ja keinen Unterschied. Jetzt allerdings, und an der Spitze war natürlich dann der Papst und nicht der König, aber jetzt hatte Luther aufgefordert, der Fürst, der solle entscheiden, weil er ist ja Laie, er ist vor Gott verantwortlich und er könne doch auch entscheiden, welche Religion für seine Untertanen rechtmäßig sei oder nicht. Luther schreibt in dieser Zeit den kleinen und den großen Katechismus und im Jahr 1527 wird dann eine erste evangelische Universität gegründet in Marburg. Die erste evangelische Universität in Deutschland, außer natürlich Wittenberg, aber das war dann ja eine kleinere, unbedeutendere. Mit dem Philipp von Hessen, da gibt es dann auch einige Auseinandersetzungen, das wird der eine oder andere mal gehört haben. Da kommt nämlich Philipp von Hessen eines Tages zu Luther und will einen Beichtrat haben. Er ist nämlich verliebt in ein Hoffräulein. Das ist ja an sich nicht so schlimm, aber er ist schon verheiratet. Und nur nach hin und her, Luther innerlich hin und her gerissen, so von politischen Erwägungen und rein seelsorgerlichen, empfiehlt ihm schließlich, nun ja, im Alten Testament hatten die Könige auch mehrere Frauen, also er dürfe schon mehrere Frauen haben, aber er solle keinem davon was sagen. Also ihr merkt mal, so ganz gutes Gewissen hat er dabei auch nicht. Ne? Er will den Philipp von Hessen nicht verlieren, weil der droht, also wenn du mir das nicht erlaubst, dann gehe ich auch nicht mehr zu den Evangelischen. Und also jetzt will er ihm sagen, okay, gut, also David hatte mehrere Frauen, Salomo hatte mehrere Frauen, also kannst du auch, aber sag es niemandem. Natürlich geht sowas auf Dauer nicht gut, das dringt an die Öffentlichkeit und jetzt droht der Papst, ihn zu exkommunizieren und damit auch ihm die Herrschaft über Hessen zu nehmen. Und jetzt geht der hessische Kurfürst Philipp von Hessen, der geht dann auf die Seite der Katholiken über, ne, um dann nicht exkommuniziert zu werden. Also hier, der Glaube ist ihm nicht so nahe wie seine Herrschaft, also wird er Katholik. Und hier merkt man, Luther hat das wahrscheinlich schwer bereut hinterher, denn das, was er verhindern wollte, ist genau dadurch passiert, durch das, was er gemacht hat. Und er hat sich in der Öffentlichkeit noch ein Stück weit unglaubwürdig gemacht. Aber da merken wir auch, ein kluger, weiser Mann kann mal daneben liegen. Und wenn wir uns überlegen, welche Auswirkungen das hatte, immerhin, das war einer der mächtigsten Fürsten in Deutschland, den auf seiner Seite zu haben, bedeutete was. Und deshalb mal so ein bisschen Zugeständnisse zu machen, so ein bisschen um die Ecke zu argumentieren, ne? Das war es ja biblisch. Ne? Tatsächlich, die Könige im Alten Testament hatten ja mehrere Frauen, aber so mit schlechtem Gewissen, da sollte man besser von Abstand nehmen. Und das hat Luther hinterher auch gemerkt. Wobei wir dann im Ende, kommt es doch noch ein Happy End, als dann nämlich eine Auseinandersetzung kommt zwischen den Katholiken und den Evangelischen, dann konvertiert Philipp von Hessen wieder und jetzt zu den Evangelischen, stellt sich auf deren Seite und die sind dann durch wieder geschützt. Aber das konnte man zu diesem Zeitpunkt alles noch nicht sehen. Also, kleiner und großer Katechismus, der sollte zur Unterrichtung der Gemeinde und zur Unterrichtung der Kinder eingeführt werden. Denn in der evangelischen Kirche, wie in der katholischen, ging man ja davon aus, dass die Kinder, wenn sie von gläubigen Eltern geboren sind, also in der Kirche, getauft werden, und dass das eine Zusage der Gnade Gottes an die Kinder ist. Genommen aus dem Alten Testament, denen, die Gott lieben, werden gesegnet bis ins tausendste Glied. Also Gott segnet auch diejenigen, die schon die bei gläubigen Kindern Eltern geboren werden. Und die müssen sie natürlich versprechen, im Glauben zu erziehen. Und hier ist natürlich auch die Frage, was denn ein kleines Kind, Kindersterblichkeit war ja groß und er stirbt. Und hier war die Lehre Luthers, wenn das Kind gläubiger Eltern stirbt und die Eltern ja dafür gebetet haben, also was, dann wird das Kind auch gerettet. Aus Gnade Gottes natürlich. Wenn das Kind allerdings älter wird, dann gibt es ja durchaus Kinder, die sich dagegen wenden. Also braucht es diesen Katechismusunterricht. Die Kinder müssen eben christlichen Glauben unterwiesen werden, durch die Eltern, auch durch die Gemeinde, damit sie das, was sie in der Kindheit als Gnade Gottes mitbekommen haben, auch hinterher bewusst, willentlich akzeptieren und annehmen und dann das nochmal gefestigt und bestätigt wird. Das ist dann ja auch das Anliegen der sogenannten Konfirmation, die ja nach einem Unterricht im christlichen Glauben nochmal das bewusste Bekenntnis des Konfirmanden fordert, ja, ich glaube das. Und zur Zeit Luthers war zumindest die Absicht, dass das auch ernsthaft gemeint war. Heute ist das ja nicht unbedingt der Fall, weil Konfirmanden da wahrscheinlich sehr häufig lügen bei dem, was sie da versprechen. einfach weil sie erwarten. Aber alle erwarten, dass sie lügen und sie erwarten es auch und deshalb kümmert sich keiner mehr drum. Deshalb gibt es ja auch keinen Pfarrer, der irgendwie wagen würde, einen Konfirmanden, der ungläubig ist, von der Konfirmation auszuschließen. Der bekäme nämlich schnell einen Rüffel von seinem Dekan oder Landessuperintendenten oder sowas. Das geht ja heute nicht. Aber zur Zeit Luthers war das durchaus die Absicht, die dahinter stand. Es gab in dieser Zeit auch eine Auseinandersetzung mit den Schweizer Reformatoren und die spalteten sich an der Frage des Abendmahls. Abendmahl katholisch war Transsubstantiation. Transsubstantiation heißt, Brot und Wein verwandeln sich während der Einsegnung in Fleisch und Blut Jesu. Den Katholiken war natürlich klar, dass das äußerlich noch so schmeckt, aber sie sagen, das ist eben beides. Es ist substanziell sowohl Brot als auch Fleisch. Damit war Luther nicht ganz einverstanden. Das war ihm zu sehr magisch. Allerdings die Auffassung von Zwingli in Zürich, der hat nämlich gesagt, das sei alles nur symbolisch, das sei vorher wie nachher ganz normales Brot. Das diene nur der Erinnerung an den Tod Jesu. Das ist ja wahrscheinlich eher die Auffassung, die heute die meisten Freikirchen vertreten, also Zwinglis Auffassung. Luthers Auffassung war so dazwischen, man nannte das hinterher Realpräsenz. Das heißt, Luther ging davon aus, für den, der daran glaubt, ist das auch Fleisch und Blut Jesu. Aber nicht substanziell, sondern mehr geistlich Fleisch und Blut Jesu. Damit wollte Luther zum Ausdruck bringen, irgendwie muss das doch mehr sein als nur ein Symbol. Wenn Jesus sagt, das ist mein Fleisch, das ist mein Blut, das ist doch eben ja, so die Gegenwart Jesu in besonderer Weise. Wenn dann auch noch im 1. Korintherbrief Kapitel 11 eine besondere Strafe ausgesprochen wird, wenn für diejenigen, die nicht unterscheiden, das normale Essen von dem Abendmahl, dann muss da doch mehr sein, ist die Auffassung Luthers. Und so ging er davon aus, es ist eine reale Gegenwart Gottes im Abendmahl. Nicht substanziell verwendet, aber für den, der daran glaubt, ist Gott da gegenwärtig und erfahrbar. Wir merken schon, das ist nicht ganz so einfach zu definieren. Auch Luther selbst fiel es schwer, das genau zu beschreiben, was er damit meint. Auf jeden Fall, das ist dann Streit mit den Schweizer Reformatoren. Man versucht dann noch in den sogenannten Marburger Artikeln eine Einigung, das klappt dann aber nicht, sodass ab diesem Zeitpunkt, 1529, auch eine weitere Trennung durch die Reformation läuft, nämlich die Reformierten, das sind die Schweizer, und dann später auch Franzosen, Niederländer und so weiter, die sich dieser Richtung anschließen. Und dann der lutherischen Reformation, das ist insbesondere im deutschen Sprachraum und in Skandinavien breiten die sich aus. Hier also zwei grundsätzliche verschiedene Ausrichtungen, die auch heute in drei verschiedenen Bünden zusammengeschlossen sind. Da gibt es den lutherischen Weltbund und den reformierten Weltbund. Und die sind theologisch etwas voneinander abweichend. Und für diejenigen, die das nicht wissen, hier in Lippe ist ja eine der wenigen Gegenden in Deutschland, die überwiegend reformiert sind. Also die lippische Landeskirche ist eigentlich eine reformierte Landeskirche, allerdings mit einer lutherischen Klasse. Das liegt daran, als hier die Reformation ausgebrochen ist, da hat der Landesfürst sich erst einmal der reformierten Reformation angeschlossen, aber die Lemgoer, die ja eine stolze freie Hansestadt gewesen waren, da kamen einige Mönche des Augustiner-Eremitenklosters in Herford vorbei und die haben dort in Lemgo gepredigt, sodass sich die Lemgoer dann der lutherischen Reformation angeschlossen haben. Und da damals der lippische Fürst eben keine Autorität über Lemgo hatte, waren dann die Lemgoer in Lippe lutherisch und der Rest des Landes war dann reformiert. Und als man das später dann in eine einheitliche Kirche überführte, hat man eben eine reformierte Kirche mit einer lutherischen Klasse. Sodass es also in einigen Gegenden Lippes lutherische Kirchen gibt, aber die überwiegende Zahl der Kirchen reformiert sind. Heute macht das alles keinen großen Unterschied mehr. Die sind alle bibelkritisch. Egal, ob man da einen Lutheraner oder einen Reformierten hat, die wissen manchmal selbst nicht genau, was da der Unterschied ist, weil sie ja die Unterschiede auch gar nicht so wichtig nehmen. Also ich meine, ja, aber damals war das natürlich eine durchaus große und wichtigere Sache. Ich komme dann hinterher noch darauf, wo andere Unterschiede liegen. Also, Spaltung zwischen Reformierten und Lutheranern. Als dann auf dem Reichstag in Speyer keine Einigung gewesen war, dann ab diesem Zeitpunkt nannte man die Reformierten und die Lutheraner, nannte man zusammengenommen Protestanten. Und zwar, weil auf diesem Reichstag in Speyer, da wurde nochmal ein Einigungsdekret vorgelegt und da sollten eigentlich die Evangelischen sollten zurückkommen zur katholischen Kirche und dann hatten die Landeskirchen dagegen protestiert, also die Landesfürsten, gesagt, nein, wir sind nicht einverstanden. Und daher kommt der Name Protestanten. Also sie haben gegen dieses Edikt, was die Evangelischen zu den Katholiken zurückführen wollte, protestiert. Und deshalb nannte man sie dann Protestanten. 1530 lud Karl der V. nach Augsburg ein und hier sollte dann endgültig die Religionssache geklärt werden. Man nahm sich viel Zeit dafür. Luther konnte natürlich nicht hinkommen, weil er ja noch unter Reichsacht stand. Also ist Philipp Melanchthon als Vertreter der Evangelischen dorthin gereist. Und er brachte die Confessio Augustana, kurz abgekürzt CA oder Augsburger Bekenntnis. Das hat er aufgeschrieben und hier sollte zusammengefasst werden, was die Evangelischen denn alles so glauben. Und das wurde dem Kaiser vorgelegt. Der Kaiser hat dann einige katholische Theologen damit so aufgefordert, eine Widerlegung zu schreiben. Und diese Widerlegung, die sogenannte Confutatio, die sollte dann bestätigt werden. Also das heißt, Augsburger Bekenntnis ist eine Gegenschrift der Katholiken, die das widerlegen sollte, was die Evangelischen sagen. Und dann hatten die Evangelischen unter der Leitung von Melanchthon eine Apologie, das heißt eine Verteidigung der Confessio Augustana verfasst und haben gesagt, nein, aus den und den Gründen können wir nicht damit einverstanden sein. Und so ist auch der Reichstag von Augsburg vorbeigegangen, ohne dass man sich zwischen Katholiken und Lutheranern geeinigt hätte. Aber immerhin, das Ergebnis war, die Lutheraner und alle Evangelischen hatten jetzt ein gemeinsames Glaubensbekenntnis, in dem drin stand, was nun typisch, was besonders gewesen ist für die evangelische Seite. Dann hatten sich die Evangelischen zum Schmalkaldischen Bund zusammengeschlossen, 1531, weil sie Angst gehabt haben, dass jetzt der Kaiser doch militärisch durchgreifen könnte. Allerdings, weil die Türken immer noch in Österreich waren, kam es nicht dazu. Man hatte einen Friedensvertrag geschlossen, eine zweijährige Schonfrist, ehe es dann militärisch weitergehen sollte. Und die führte dazu, dass die Sache erstmal, also die militärische Auseinandersetzung erstmal aufgeschoben worden ist. Nun, dann geht es weiter, und zwar Auseinandersetzungen der Fürsten auf der einen wie auf der anderen Seite. Es gibt dann den Nürnberger Waffenstillstand von 1532. In Württemberg gibt es dann so regional verschiedene Auseinandersetzungen. In Württemberg führt der Herzog Ulrich 1534 die Reformation ein. Also seit diesem Zeitpunkt ist dann Württemberg auf der evangelischen Seite. Philipp von Hessen, der ja zwischenzeitlich Katholik geworden ist und jetzt wieder schon wieder Protestant geworden ist, unterstützt ihn dabei, sowohl praktisch als auch dann militärisch. Erhard Schnepf und Johann Brenz treiben dann in Württemberg diese Reformation voran. 1535 wird dann Pommern evangelisch, und zwar da ist insbesondere der Reformator Bugenhagen, also Mitarbeiter Luthers, der wird dort nach Pommern geschickt und bringt dort die Reformation voran. 1539 wird dann das Herzogtum Sachsen, das bis dahin streng auf katholischer Seite war, auch evangelisch. Und zwar nach dem Tod des lutherfeindlichen Georg des Bärtigen, weil nämlich sein Nachfolger, der Herzog Heinrich, ein Anhänger der Reformation gewesen ist. Auch Brandenburg schließt sich dann 1539 der Reformation an, ist dann ja bis in die Gegenwart überwiegend evangelisch, heute nicht mehr, weil es heute ist überwiegend atheistisch, aber eigentlich bis dahin. Und hier merken wir, in dieser Schonfrist, also diesen Jahren, wo der Kaiser gebunden ist, breitet sich die Reformation aus und bedeutende Teile Deutschlands schließen sich der Reformation an. Nicht nur einige Städte, sondern jetzt ganze Landstriche schließen sich dem an. Aufgrund dieser Ausdehnung sieht sich Kaiser Karl der V. 1541 dazu aufgefordert, diese Auseinandersetzung auch kriegerisch zu lösen. Allerdings kommt es immer noch nicht dazu, weil er weiterhin gebunden ist. Und es gibt dann noch so ein paar regionale Auseinandersetzungen. So Hermann von Wied ist damals Erzbischof von Köln und der wird dann auch evangelisch. Das ist aber das Problem, wenn man Reichsfürst ist, weil man Bischof ist. Ja, was ist denn jetzt, wenn man Bischof der katholischen Kirche ist und evangelisch wird? Ist man dann noch weiter auch Herrscher über das Bistum oder nicht? Und hier haben die Katholiken natürlich gesagt, das geht nicht. Wenn der persönlich evangelisch wird, ist sein Problem, dann kann er halt weggehen. Aber das ist eine katholische Region. Und als der Erzbischof von Köln war nicht nur Herrscher über die Kirche, sondern gleichzeitig Landesfürst. Also das heißt, er war auch oberes Regierungsoberhaupt. Und da hat man gesagt, das geht nicht, der muss katholisch bleiben. Er wollte das natürlich nicht. So gab es dann eine kriegerische Auseinandersetzung und Kaiser Karl V. greift dort ein und unterstützt dann den Hermann von Kleve, den Bischof, und der wird dann eben abgesetzt. Also deshalb bleibt man dann Köln katholisch, ne? Wie es das bis heute ja noch weiter ist. Dann kommt es zu einem Konzil in Trient, das sogenannte Tridentinische Konzil. Und man spricht manchmal vom Tridentinum. Das ist eigentlich das wichtigste Konzil der letzten 500 Jahre, das in neuerer Zeit höchstens noch mit in der Bedeutung, so verweist man auf das Zweite Vatikanische Konzil, was in dem 20. Jahrhundert stattgefunden hat. In dem Tridentinischen Konzil, das für das Jahr 1545 einberufen wird, sollen auch die Protestanten eingeladen werden, die allerdings ablehnen, dankend ablehnen, was ja klar ist, findet in Italien statt, da ist nur der Zugriff des Papstes, darauf will man sich nicht einlassen, weil man sagt, das Ganze spitzt sich schon zu in dieser Zeit. Und dieses Tridentinische Konzil hat dann mehrere Sitzungsperioden und das führt eigentlich zur Umgestaltung der katholischen Kirche. Ich werde am Ende des Kurses nochmal drauf eingehen. Da werden nämlich auch Ideen der Reformation aufgenommen und die Kirche verändert sich relativ stark. Also das heißt, die katholische Kirche von heute ist ganz stark geprägt durch dieses Tridentinische Konzil, in dem manche Missstände des Mittelalters abgestellt werden. In dieser Zeit verfasst Luther dann auch noch einige umstrittene Schriften. So eben wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Da merken wir wieder ziemlich deutlich, diese Schrift ist nicht gerade ein Angebot zur Versöhnung. Nicht? Klar, also wenn das der Papst liest, nicht? Titel wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, ist die Sache klar. Und dass da jetzt wieder eine Einigung stattfindet, eher unwahrscheinlich. Er schreibt in dieser Zeit auch, 1543, von den Juden und ihren Lügen. Ja, und das Werk wird ihm auch immer wieder vorgeworfen. Da wird gesagt, ja, Luther sei doch Antisemit gewesen. Und tatsächlich in dieser Schrift, die er gegen Ende seines Lebens verfasst, da wendet er sich gegen die Juden und sagt, man könne doch jetzt auch die Juden verfolgen. Was machen wir damit? Ja, wir müssen erstmal vor Augen haben, Judenpogrome und Verfolgungen waren zu dieser Zeit an der Tagesordnung. Also das heißt, Luther hat nichts gesagt, was damals neu wäre. Jetzt können wir sagen, ja, trotzdem hat er es gesagt. Ja, aber wir werten das ja anders. Also wenn alle Leute eine Sache sagen zu einer Zeit, dann wundert es uns eher, wenn jemand das Gegenteil sagt. Wenn einer genau dasselbe sagt, dann sagen wir, er war zwar falsch, aber der ist dafür nicht verantwortlich. Dann gehen wir beispielsweise auf die Brüdergemeinden im Dritten Reich ein. Die meisten führenden Vertreter der Brüdergemeinden im Dritten Reich waren für Hitler. Haben gedacht, Hitler sei von Gott geschickt, um diese Unordnung der Weimarer Republik zu beenden. Das gibt es in einigen Schriften der Brüdergemeinden. Auch der Baptistengemeinde ist auch nicht viel besser, aber genau dasselbe. Einer meiner Großväter war in der Baptistengemeinde in Emden und dort ist dann ein Baptistenpastor auf die Kanzel getreten in SA-Uniform und hat gepredigt. Und das war damals kein Problem. Das sah man als ganz normal an. Und jetzt will ich ja nicht sagen, dass es normal ist, nur ich würde das hier gnädiger beurteilen, weil das war der Zeitgeist. Alle haben das so gesagt. Wenn die Zeitungen jeden Tag voll davon waren, in der Schule die Lehrer das gesagt haben, die Professoren an der Uni, alle haben in dieselbe Richtung erzählt, dann ist auch verständlicher, dass die Christen so ähnlich argumentiert haben. Es ist falsch, zweifellos, aber es ist was anderes, als wenn die Idee einfach so gekommen wäre von den Christen. Die haben das nicht gemacht. Und genauso bei Luther auch. Luther hat nicht die Idee aufgebracht, man müsse etwas gegen die Juden tun, sondern das war damals gang und gäbe. Die Juden waren doch diejenigen, die die Brunnen vergiftet haben. War die Auffassung. Ne? Diejenigen, die verantwortlich sind für die Pest, diejenigen, die Jesus Christus gekreuzigt haben, die Herrenmörder, so nannte man das. Ne? Ja, gegen die muss man doch was tun. Und ich sage das als Vorlauf, um dann zu zeigen, dass Luther eigentlich, nämlich genau gegen den Zeitgeist, bis dahin, bis zu dieser Schrift, eigentlich sich für die Juden eingesetzt hat. Wir sehen das an verschiedenen Schriften, dass er nämlich auffordert, die Juden nicht zu verfolgen vorher. Und warum? Weil er in der Bibel liest, dass es mich am Ende der Zeit, Offenbarung wieder, die ist ja jetzt bald, aus seiner Zeit, also da gibt es mich eine Bekehrung des Überrestes Israels. Das liest er ja in der Bibel. Und da sagt er ja, bisher haben die Juden sich nicht bekehrt, weil sie ja nur die verfälschte Lehre der katholischen Kirche gehabt haben. Jetzt kommt aber die Lehre des reinen Evangeliums, kurz bevor Jesus kommt, und dann bekehrt sich der Überrest der Juden und dann kommt Jesus wieder. So seine Perspektive. Und biblisch ja durchaus nachvollziehbar. Und jetzt gegen Ende seines Lebens, er wird langsam alt und er merkt, das läuft alles nicht so. Die Juden bekehren sich trotzdem nicht, obwohl er ihnen jetzt evangelisch predigt. Und er hat sich mit Juden getroffen. Ich habe ja gesagt, er hat sogar jüdische Rabbiner herangezogen zur Übersetzung des Alten Testaments. Das heißt, er hatte eher entgegengesetzt seiner Zeit einen relativ guten Kontakt zum Judentum seiner Zeit. Aber gegen Ende seines Lebens, er ist frustriert davon, dass die Juden sich nicht bekehren. Und jetzt schreibt er in seiner Schrift, also es stimmt wahrscheinlich doch, die Juden sind die Herrenmörder und jetzt muss man tatsächlich gegen die Juden vorgehen. Aufgrund dieser Schrift Luthers wird dann kein Judenpogrom veranstaltet. Aber hinterher, insbesondere der Zeit des Nationalsozialismus, wird diese Schrift Luthers gerne zitiert als Rechtfertigung. Wir dürfen uns allerdings keine Illusion hingeben, egal was Luther geschrieben hätte, hätte er die Schrift nicht geschrieben, hätte Hitler die Juden genauso umgebracht. Es war nur ganz bequem, da noch irgendwie eine Zitat zu haben. Also der Hitler war jetzt nicht ein besonders frommer Christ, weshalb er dann, übrigens war er sowieso Katholik, nicht, und nicht Lutheraner, also von daher war ihm eigentlich die Schrift Luthers egal, aber in der Propaganda ließ sich das gut verwenden. Also sicherlich, diese Schrift war falsch aus unserer heutigen Sicht, aber diese Schrift ist nicht die gesamte Wahrheit über das Leben Luthers. Die meiste Zeit seines Lebens war er pro-jüdisch und das war eher entgegengesetzt dem Trend seiner Zeit. Und gegen Ende seines Lebens hat er sich dann dagegen entschieden. Also diese Schrift kam ja raus 1543 und 1546 ist er dann gestorben, und zwar am 18. Februar. Also das heißt 2,5 Jahre nachher. Das hat sicherlich nicht mit der Schrift zu tun, sondern ich will jetzt nur sagen, er war schon relativ am Ende seines Lebens. Das heißt, die meiste Zeit vorher eben eine andere Perspektive. Und wie gesagt, in dieser ganzen Zeit gab es keinen Religionskrieg, keine Auseinandersetzung bis 1546. Also Luther hat es relativ geschafft, Frieden zu halten, nicht nur er alleine, aber er war sicherlich mitverantwortlich. Allerdings gibt es dann schon relativ bald danach, als seine mildernden Töne weg sind, dass dann der Kaiser kämpft in Bayern und mit den Habsburgern und in Habsburg für die katholische Sache. Bayern wird dann auch zum Teil zurückerobert und dann wieder katholisch, denn Bayern ist auch zu diesem Zeitpunkt zum großen Teil evangelisch. Dann gibt es den sogenannten Schmalkaldischen Krieg 1546 bis 47. Da verloren die Evangelischen zunächst einige der süddeutschen Städte, später auch einige der norddeutschen Fürstentümer. Die protestantische Seite scheint hier sogar vollkommen am Ende zu sein. Philipp von Hessen wird gefangen genommen, das katholische Kirchenwesen wieder eingeführt. In den Städten gibt es einen Widerstand, so einen passiven Widerstand dagegen. Und eine Wende setzt dann ein, als Moritz von Sachsen plötzlich sich auf die Seite der Evangelischen stellt, und zwar ohne irgendeinen ersichtlichen Grund. Vorher, erst einmal ist er auf der Seite der Katholiken und jetzt plötzlich auf die Seite der Evangelischen. Und so wendet sich das Blatt und wir können sagen, wieder Eingreifen Gottes irgendwie, nicht? Wir können es uns nicht genau erklären. Nach menschlichem Ermessen wäre an diesem Zeitpunkt die Sache der Evangelischen zu Ende. Alle Fürsten besiegt, in den entsprechenden Städten und Ländern wieder der katholische Glaube eingeführt. Zwar sind die Leute nicht damit einverstanden, sie sind generell kritisch dem gegenüber, aber sie haben ja keine Chance auf Dauer, sich durchzusetzen. Moritz von Sachsen verbündet sich mit den Franzosen und kämpft gegen den Kaiser. Auch hier vollkommen absurd, nicht? Die Franzosen als Katholiken und er als gerade neu konvertierter Evangelischer kämpfen zusammen gegen den katholischen Kaiser. Der ist vollkommen überrumpelt und in Innsbruck wird er schließlich besiegt, 1552. Er kann sich mit knapper Not retten und Moritz von Sachsen stirbt kurze Zeit später an einer Verwundung der Schlacht. Aber jetzt ist wieder ein Patt. Jetzt können wieder die evangelischen Länder evangelische Gottesdienst feiern und die katholischen katholisch. Man sieht das dann auch als Führung Gottes an und am Reichstag zu Augsburg 1555 wird dann schließlich ein Religionsfriede geschlossen, und der sich auf den Punkt bringen lässt, eius religio, cuius religio, eius religio, cuius regio, eius religio. Also das heißt, wessen Land, dessen Religion. Oder regio heißt ja Region, nicht? Also wessen Region, dessen Religion. Also hier wird dann auch politisch festgeschrieben, derjenige, der über das Land regiert, der kann bestimmen, welchen Glauben die Leute haben. Und das ist dann lange Zeit der Maßstab, eigentlich bis zum Dreißigjährigen Krieg, da wird das nochmal in Frage gestellt, und am Ende des Dreißigjährigen Krieges, nämlich fast 100 Jahre später, 1648, da wird das Ganze nochmal bestätigt. Und diese Regelung vom Reichstag zu Augsburg, 1555, die gilt eigentlich bis fast in die Gegenwart hinein. Nämlich da, wo man sieht, ach, das Land evangelisch, das Land katholisch, nicht? Und dann je nachdem, wo man wohnt, hat man die entsprechende Religion. Religionsfreiheit gibt es damit, aber nur Religionsfreiheit der Fürsten. Das ist jetzt eine legitime Religion, die es erlaubt. Und damit ist die Spaltung des Glaubens in Deutschland eigentlich ein für alle Mal festgeschrieben. Ich habe dann jetzt noch einmal zwei Bilder zum Abschluss für heute, die wir uns anschauen wollen, für Luthers Reformation. Und zwar das eine, also beides Bilder, die uns so etwas den Glauben der Reformation vor Augen führen sollen. Also hier eines aus einem damals verbreiteten Flugblatt. Ein damals weit verbreitetes Flugblatt. Was könnt ihr darauf erkennen?
Aufführung des und das zweite.
Ihr müsst oben erstmal nicht lesen, nur das Bild anschauen. Denn das oben ist ja schon Interpretation. Jetzt sollt ihr erstmal ohne Interpretation sehen, was das Bild sagt. Kreuzigung. Wo ist eine Kreuzigung? Hier. Da ist Jesus am Kreuz. Machen wir doch mal weiter. Die Leute, die hier unten sind, was sind das für Leute? Was machen die da? Bitte? Die Anhänger Jesu also. Woran sieht man das? Die knien vor dem Kreuz. Diese Leute, wenn ihr die mal von der Kleidung anschaut, welcher Schicht der Gesellschaft gehören die wohl zu? Einfache Schicht, einfache Kleidung. Woher kommen diese Leute denn? Aha, hier ist nämlich einer, der läuft da gerade hin und die schauen dahin und der zeigt dahin. Dieser hier, von der Kleidung her, ist was? Ein Mönch. Und wenn der hier noch weiterkommt, das hier soll Luther sein. Also die Leute, Luther zeigt den Leuten, die hier in einer Höhle sind, den Weg zu Jesus und das kommen sie hin und beten an. Das heißt, die Leute vorher sind hier in der Finsternis, im Dunkeln, die sind gefangen. Und das sind einfache Leute, hier ist allerdings auch ein König, nicht? Da ist einer mit Krone, hier ist nochmal eine Krone, aber die meisten Leute sind einfache Leute. Da sind ja eben die Fürsten, nicht? Die Fürsten, die sich bekehrt haben, die sich Luther angeschlossen haben, im Bild. Jetzt ist die Frage, wer hat denn diese Leute hier gefangen gesetzt? Warum sind die dann unten überhaupt drin? Es gibt nämlich noch eine zweite Personengruppe auf dem Bild. Und was sind das für Leute? Das sind diese hier oben. Und was sind denn das für Leute? Was fällt auf denen auf? Aha, diese hier, nicht? Das sind dann nämlich mit Schweineköpfen, mit Eselsohren, mit Hundeleib und so. Und das soll natürlich alles ein bisschen polemisch sein, nicht? Hier soll also ausgedrückt werden, ja, das sind ja so wie die Tiere aus der Offenbarung. Und manche der Tiere haben noch eine besondere Bedeutung, zum Beispiel hier die Hunde. Hund nannte man damals die Dominikaner als Orden, nicht? Als Mönchsorden. Und die haben halt ziemlich stark gegen die Evangelischen gekämpft. Und die hat man damals so dargestellt. Und dann haben wir hier mittendrin doch da eine Person. Wer konnte das sein? Das ist der Papst. Wie kommst du darauf? Genau, der hat mich seine Tiara, so nennt man das, also diese besondere Krone des Papstes auf. Und das soll zeigen, hier ist der Papst. Der ist also in der Mitte und dieses sind die ganzen Kirchenanhänger und die unterdrücken eigentlich die einfache Bevölkerung. Und auf dieser Seite sind einige Herrschende und Lehrende. Nicht? Also hier ist so ein Bischof mit einer Bischofsmütze, hier ist so ein Gelehrter dabei, hier sind also König und Gelehrte. Und was ist denn da oben? Da hier, was ist das? Und das hier? Geldsack, ganz genau. Da heißt es, um des Geldes willen, um des Einflusses willen in der Welt unterdrücken sie die Gemeinde, die Christen. Und Luther macht auf Jesus aufmerksam und befreit die Leute aus dieser Gefangenschaft. Und da oben ist dann eben die Ausführung der Christgläubigen aus ägyptischer Finsternis. Das ist die Überschrift dann dabei. Und das soll das genau dargestellt werden. Also hier Selbstverständnis, was die Reformatoren machen und halt ein bisschen polemisch, nicht? Indem sie jetzt also richtig darüber herziehen. Und ihr seht, es sind über so ein paar Buchstaben, nicht? Hier so A und D, G und so weiter, F, H. Diese Buchstaben, die wurden dann unten, hier unten ist dann ja noch ein Text drunter, da wurden die dann erklärt, was die einzelnen Personengruppen dort bedeuten. Und das sollte dann den Leuten, das wurde so als Flugblätter verteilt, da sollten die Leute aufmerksam gemacht werden, wie schlimm doch die katholische Seite ist. Und hier noch ein letztes Bild. Das ist ein Bild, sehr bekannt, von Lukas Cranach. Ein ähnliches Bild gibt es auch in der Kirche in Lemgo. Also wenn ihr da mal reingeht, wenn ihr unten, also die Hauptkirche beim Markt, nicht, wenn ihr da reingeht, dann gleich so rechte Hand an einer Säule ist ein Bild, das ist ähnlich wie dieses hier. Denn diese Art von Bildern waren in der Reformationszeit weit verbreitet. Der Lukas Cranach war der Hauptmaler der Reformationszeit. Und jetzt wieder die Frage, was seht ihr hier auf dem Bild? Und dann versuchen wir das ein bisschen zu interpretieren. Also ich fange einfach mal mit den Personengruppen an. Was ist das da oben? Aha, da sehen wir nämlich einen Baum, da eine Schlange, zwei nackte Personen, Frau und Mann, Adam und Eva. Dann da oben. Was könnte das sein? Nein, du, nein. Also vielleicht kann ich mal fragen, diese Person hier oben, seht ihr die auf dem Bild noch irgendwo? Also der einfache Teil, ihr müsst einfach nach einer Person mit rotem Umhang schauen, weil die Maler haben ja gerne so stilistische Mittel genommen, um dann eine Person zuzuordnen. Dieser hier wäre möglich, der hat allerdings so einen langen weißen Bart, hat er da oben nicht, der hat ja eher dunkle Haare, das hier. Hier ist eine Person und da ist eine Person, ne? Mit rotem Umhang. Und genau das da oben soll auch sein, das ist nämlich Jesus Christus, der herrscht in Ewigkeit als Richter über die Menschen. Jesus, der auf dem Thron sitzt, um die Menschen zu richten. Das ist das da oben. Also, hier Jesus. Und hier sind dann die, hier sind so Wolken, das sind lauter Engel, die, nicht diese Köpfe, das sind dann Engel, die dabei sind. Dann kommen wir mal hier runter. Dieses hier ist ein Mensch. Was ist mit dem Menschen los?
Er ist vom Teufel geplagt.
Das hast du gleich zugeordnet. Genau hier sehen wir einmal so ein Skelett. Der Tod und der Teufel. Tod und Teufel. Hier sehen wir, die haben so eine Lanze. Und die treiben den dahin. Der reißt die Arme hoch aus Angst. Und die treiben ihn, ja, wohin? Hier ist nämlich lauter Feuerflammen. Nicht? Also wenn man das jetzt noch besser sehen könnte, das Bild, dann würde man hier noch so ein paar Gesichter drin sehen von Wesen, die da drin sind. Und hier oben ist ja der Qualm, der da rauskommt. Das ist der Qualm, hier das Dunkle. Und hier sind die Feuerflammen. Und da ist der Qualm und das ist der Hinsicht, das ist die Hölle, das ewige Feuer. Also Tod und Teufel treiben den Menschen, hier den Sünder, in die Hölle. Das ist das Bild. Dann geht es hier weiter. Was könnten dann das hier für Personen sein? Ja, noch genauer. Nein, die tauchen ja nicht auf. Nur biblische Personen. Hier sind jetzt nur biblische Personen. Nein, genau, Mose ist das. Das sollen Mose und die Propheten sein. Mose und die Propheten, hier sind die 10 Gebote. Das hier möglicherweise Salomo. Hier hinten noch ein paar andere Propheten, natürlich in der Kleidung des Mittelalters. Aber das sollen die Propheten des Alten Testaments sein, die auf das Gesetz hinweisen. Und dann auf der anderen Seite, was haben wir da oben? Genau, das ist ja die Geschichte aus dem Alten Testament. Gott schickt die Schlangen, alle werden davon gebissen. Die, die auf die eiserne Schlange schauen, hinterher, die werden nicht sterben. Und das ist hier eben die eiserne Schlange. Hier hinten ist dann noch ein Berg, das soll der Berg Sinai sein. Also der Berg, auf dem das, die Gebote gegeben werden. Also Szenen aus dem Alten Testament. Diese Geschichte, dass da die Schlange erhöht wird, taucht im Neuen Testament nochmal auf.
Ja, die deutet auf Jesus hin.
Genau, das wird im Neuen Testament ja genommen, nicht? Als Beispiel für Jesus. Jesus musste so erhöht werden wie die Schlange in der Wüste, wird dann gesagt. Dann haben wir hier oben, da, was ist das hier wohl? Gute Idee. Richtig, das ist Maria und das sind die Hirten auf dem Feld. Wir sehen ja Maria mit einem dicken Bauch, nicht? Also das heißt hier Maria, die schwanger ist durch den Einfluss Gottes. Und dann sind die Hirten, die das eben mitbekommen. Dann haben wir hier, das ist ja klar, Jesus, der am Kreuz ist. Hier unten das. Genau, das Lamm Gottes, das hat ja so eine Fahne in der Pfote. Da merken wir, das ist nicht normales Lamm, sondern das ist das Lamm Gottes, was geschlachtet ist, nicht? Und so weiter, zu tragen der Sünde der Welt aus der Offenbarung. Nicht? Das Lamm Gottes. Deshalb auch hier so wie eine Art Erdkugel, nicht? Die hier so, auf der das Lamm steht und hier dann eben der Kreuzestab. Dann ist hier auch noch ein kleines Vögelchen, nicht? Das ist eine Taube, das heißt der Heilige Geist, der hier ausgedrückt wird, der von Jesus kommt. Jesus schickt ja den Heiligen Geist für die Gläubigen als Zeichen der Versiegelung und des Trostes dahin. Und dann haben wir hier nochmal, was ist das? Das leere Grab, Jesus, der auferstanden. Und was macht er gerade hier? Genau, hier ist so ein Skelett, seht ihr da? Das ist ein Skelett. Und hier ist der, also Tod und Teufel, genau diese hier. Nicht? Da, dieses und dieses hier. Hier, von Jesus besiegt, mit der Lanze, nicht? Getötet. Also Jesus, der auferstanden, der Sieger über Tod und Teufel. Und dann ist hier oben Jesus auch nochmal. Genau, da sehen wir nur noch die Füße, nicht? Himmelfahrt. Jesus ist in den Himmel gefahren, das taucht da auch nochmal auf. Und jetzt haben wir diese Person hier nochmal. Hier sehen wir den Sünder. Und dieser Sünder ist genau dieselbe Person wie hier. Seht ihr auch genau gleich, nicht? Und hier ist Jesus, der wieder mit dem roten Tuch ist, der mit dem Finger auf die Erlösung zeigt. Und hier kann man es nicht ganz deutlich sehen. Aus der Wunde Jesu kommt ein Blutstrahl, der kommt hier direkt zum Herzen des Sünders. Und Jesus weist sozusagen darauf hin, schau auf meinen Tod und durch mein Blut bist du gerettet. Und jetzt wundert uns auch nicht, dass dieses Bild heißt Gesetz und Gnade. Jetzt könnt ihr mir sagen, auf welcher Seite ist das Gesetz und auf welcher ist die Gnade? Genau, das ist ja ganz klar. Hier ist das Gesetz, durch Mose gegeben. Und durch das Gesetz kommt der Mensch zur Sünde, also hier in die Hölle. Hier oben, das verurteilende Kraft des Gesetzes ist durch den Sündenfall. Und hier Jesus als der Herrscher. Jesus als der Herrscher wird beim jüngsten Gericht alle Menschen, die nur nach dem Gesetz beurteilt werden, in die ewige Verdammnis hineinschicken. Deshalb übrigens auch, das Bild wird ja geteilt durch einen Baum. Und wenn euch auffällt, der Baum auf dieser Seite ist kahl, tot. Und auf dieser Seite ist er grün, das heißt Zeichen des Lebens. Da sind die Blätter dran. Und auf dieser Seite merken wir, schon im Alten Testament wird vorhergesagt, dass es einmal eine Rettung gibt. Und zwar nicht durch Taten, sondern indem man einfach darauf vertraut. Dann Jesus ist verheißen von Maria, in Maria und ist geboren. Dann hat er gelebt, ist gestorben, ist auferstanden, hat Tod und Teufel besiegt. In der Herrlichkeit wird er mal als das Lamm Gottes auf dem Thron sitzen. Da zwischenzeitlich ist noch die Himmelfahrt. Und jetzt ist der Sünder, der Jesus glaubt, der die Sünden, der den Tod Jesu akzeptiert, der wird gerettet. Und hier kann man sagen, der Zuschauer, der soll sich identifizieren. Entweder bist du der oder du bist der. Von einem der beiden Sachen kannst du dich entscheiden. Dazwischen gibt es nicht. Und insofern merkt man, dieses Bild ist eine ganze Predigt. Die Predigt, in der der Grundgedanke der Reformation, der einfachen Bevölkerung in der Kirche vermittelt werden soll. Und wenn man das so ein bisschen näher anschaut, kann man das gut nachvollziehen. Das ist natürlich jetzt kein historisches Darstellen, das ist eine gemalte Predigt, könnte man sagen. Denn hier tauchen ja Sachen zeitgleich auf, also in einem Bild auf, die ja nicht zeitgleich sind. Also das heißt, wie viel Mal haben wir Jesus hier auf dem Bild? Sehen wir mal durch. Also, wir haben Jesus hier einmal, nicht? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Siebenmal in Marias Bauch ja doch, ne? Ja, siebenmal. Ja, muss ja auch siebenmal sein. Siebenmal als heilige Zahl, nicht? Also siebenmal auf dem Bild. Siebenmal Jesus in den verschiedenen Stufen der Heilsgeschichte. Ja. Und dieses hier ein bekanntes Gemälde, Lukas Cranach, auch einer der wichtigsten Maler der Zeit der Reformation. Und damit sind wir für heute am Ende. Und das nächste Mal könnt ihr euch freuen, dann sind wir bei einer nächsten Person der Reformationszeit. Dann sind wir nämlich in der Schweiz, und zwar in Zürich bei Zwingli. Und damit für heute Schluss, dann einen schönen Abend, gute Nacht und bis demnächst wieder.